Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist und dass das auch für uns gilt. Und ich bitte dich darum, dass irgendwie das, was du heute zu sagen hast, dass es auf einen richtig guten Herzensboden bei uns fällt. Amen. Okay. Ich möchte gerne mit euch einen Bibelabschnitt betrachten, der steht im ersten Buch Samuel im Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel. Erste Buch Samuel, die Kapitel 9 und 10. Und vorab möchte ich euch gerne noch mal so ein paar Infos geben zu diesem Bibelabschnitt. Ich habe am vergangenen Freitag schon darüber gepredigt. Also wenn ihr das schon gehört habt, dann kann das jetzt hier sozusagen nochmal eine Vertiefung sein. Und wenn ihr nicht da wart, dann ist das natürlich, hört ihr es jetzt vielleicht zum ersten Mal. Ja, dieser Bibelabschnitt führt uns zurück über Geschehnisse, die sind 3000 Jahre her. 1000 vor Christus und in einer Situation, wo es in dem Staat Israel keine Monarchie gab. Also keinen Palast, keine König, keine Königin. Stattdessen sollte Gott der König sein und Gott hatte immer wieder sogenannte Richter eingesetzt. Und zu dem Zeitpunkt war der oberste Richter, der Prophet, der Mann Gottes der Stunde, war Samuel und der machte das schon über viele Jahre und er machte das sogar sehr, sehr gut. Und Samuel, an ihn wurde dann irgendwann der Wunsch herangetragen vom Volk aus diversen Umständen, dass die Leute gesagt haben, aber wir wollen jetzt auch mal einen König haben. Alle haben einen König. Alle anderen Völker haben einen König, nur wir nicht. Und wir möchten eigentlich auch so sein wie alle anderen. Wir hätten jetzt auch gern einen König. Und Gott lässt sich dann auch darauf ein und sagt, okay, ihr sollt auch einen König bekommen. Das mal so als ganz kurze Rahmen-Infos, damit ihr so ein bisschen die Geschichte ein bisschen besser einsortieren könnt. Und ich möchte gerne anhand dieses Bibelabschnittes heute und höchstwahrscheinlich auch nächste Woche einige Punkte entnehmen, die für mein Leben und für dein Leben immer wieder wichtig sind. Und manchmal versteht man ja so, dass so Leben so ein Prozess ist, okay, Level 1, wenn ich das geschafft habe, wenn ich den Level-Endgegner besiegt habe, dann kommt Level 2 und Level 3. Aber häufig ist das ja nicht so, sondern häufig ist es ja manchmal eher wie so eine trifft es auch nicht, aber manchmal wie so eine Spirale, dass man sich schon irgendwie weiterentwickelt, aber doch immer wieder gewisse Punkte in seinem Leben anläuft. Oder Themen, die immer wieder auftauchen und wichtig sind. Die möchte ich gerne daraus entnehmen. Ich schätze mal heute die ersten dreien. Los geht's. Es geht los in diesem Kapitel, dass uns eine Person vorgestellt wird, ein junger Mann, der heißt Saul. Und Saul ist in der glücklichen Lage, besonders gut auszusehen. Er war der schönste Mann seiner Zeit und es wird berichtet an mehreren Stellen, dass er einen Kopf größer war als alle anderen Israeliten. Darüber hinaus hatte er auch noch ein einnehmendes, charismatisches Wesen. Er hatte eine tolle Ausstrahlung. Und dieser Saul bekommt von seinem Papa den Auftrag, Saul, nimm einen Knecht und such die ausgebüxten Eselinnen, die uns gerade abhandengekommen sind. Also eine totale Alltagssituation. Und das macht dann Saul auch und er zieht los, mehrere Tage, mit dem Knecht und suchen halt die entlaufenen Nutztiere. Das Ganze ohne Erfolg. Und dann sagt Saul auch schon zum Knecht, weißt du was, wir kehren jetzt hier mal um, das hat doch keinen Sinn, wir haben keinen Erfolg. Unsere Vorräte sind jetzt schon, wir sind jetzt schon ein paar Tage unterwegs, unsere Vorräte sind aufgebraucht. Und mein Papa, der macht sich schon wesentlich mehr Sorgen um uns als um die Eselinnen. So gesehen, komm, wir brechen das ab, wir gehen nach Hause. Und dann hat der Knecht noch eine Idee und sagt, Moment, ich habe noch eine Idee. Guck mal, da drüben, nicht weit von hier, ist eine Stadt und da wohnt doch dieser Gottesmann. Und wir könnten doch mal zu ihm gehen und ihn fragen, ob er nicht mal beten könnte. Oder dass er mal Gott vielleicht fragt, wo denn jetzt die Eselinnen sind oder so. Und das ist so für mich einfach mal so der erste Punkt. Ich glaube, es ist eine totale Alltagssituation und die allermeisten von euch kennen sie sogar sehr genau, die Situation im Alltag, man sucht etwas, was man nicht findet. Und das kann einen wahnsinnig machen. Zum Beispiel einen Autoschlüssel. Und du suchst und suchst und suchst und suchst. Und ich glaube, wir könnten schon fast einen separaten Gottesdienst machen, wo wir einfach immer nur den ganzen Gottesdienst Geschichten erzählen, wo Leute sagen, ich habe gesucht und gesucht und gesucht und gesucht, ich habe nichts gefunden. Und dann ganz zum Schluss war meine letzte Idee, ich könnte ja mal beten. Und dann betet man und dann zack, findet man das. Ey, es gibt so viele Geschichten über die Jahre, ey, wo Leute das erlebt haben. Es ist schon fast verrückt. Ich habe gestern Abend meinen Autoschlüssel nicht gefunden und da hängen ja alle möglichen Schlüssel dran. Habe ihn gesucht. Heute Morgen auch noch gesucht. Und dann habe ich mich mit Anne, Oskar und ich haben uns hingesetzt, haben gebetet und eine Minute später hatte ich ihn in der Hand. Und ich glaube, das ist vielleicht so die erste Lehre. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt immer der erste Gedanke sein muss. Ja, nach dem Motto, oh, kein Klopapier mehr, Herr, hilf. Ja, sondern es gibt auch Dinge, die können wir sehr ruhig selber machen. Ja? Also, aber lass auch Gott nicht die allerletzte Idee sein deines Lebens, sozusagen das allerletzte, was dir immer einfällt, ist damit, dass irgendwie Gott da mal mit reinkommen könnte. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gott in unserem Alltag vorkommt. Und ich weiß auch, der Herr Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, und dass das Reich Gottes nicht in erster Linie daraus besteht, dass er dir Parkplätze organisiert, die du in der Innenstadt brauchst, damit du nicht so weit zu Fuß gehen musst, ja, oder weil dein Zeitplan doof war. Und du sagst, bitte Gott, gib mir einen Parkplatz, bitte gib mir einen Parkplatz. Das ist nicht der Kern der Sache, aber der Kern der Sache ist, dass du in der Lage bist, Gott mit solchen Banalitäten überhaupt nerven zu dürfen. Weißt du, was ich meine? Es ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, in der Firma bist und du rufst den obersten Chef an, und das ist jetzt mal wirklich eine Riesenfirma, keine Ahnung, Weiland, 14.000 Meter, und dann ruft da einer beim Vorstand und sagt so, wir haben keinen Klopapier mehr. Ich weiß nicht, ob du die Kündigung bekommst, aber sowas Hirnverbranntes, den Chef wegen so einem Scheiß anzurufen. Wenn aber der Sohn vom Chef seinen Papa anruft und sagt, und angenommen, das wäre jetzt hier auch kein Jux-Anruf, und sagt, Papa, bei uns zu Hause, wir haben gerade kein Klopapier. Der darf das. Das ist der Kern, dass wir Gott in unseren Alltag tatsächlich mit einbeziehen dürfen. Auch wenn natürlich nicht der Parkplatz, der verlorene Schlüssel, das ist ja nicht der, es gibt ja wesentlich größere Themen, klar. Ja, und der Knecht, der kommt auf die Idee und er sagt, okay, Saul, lass uns doch da hingehen. Und Saul sagt, ja, aber wir haben gar nichts, was wir dem als Gastgeschenk mitbringen können. Wir haben nichts mehr zu essen, ich habe auch kein Geld mit. Und der Knecht sagt, ja, ich habe hier auch nur ein Viertel Silberstück, das scheint nicht viel gewesen zu sein. Und Saul sagt, okay, komm, wir machen das trotzdem, wir gehen jetzt dahin. Und sie gehen los und kommen also dann in diese Stadt, erkundigen sich nach dem Seher, also treffen ein paar Mädels, die gerade vom Wasser holen kommen. Und fragen immer, wisst ihr hier, wo hier der Seher wohnt? So nannte man damals die Propheten. Und die sagen, ja klar, ihr habt doch Glück, der ist gerade kurz vor euch, ist der hier vorbeigekommen. Wenn ihr euch beeilt, der geht gerade da auf diese Anhöhe, da ist heute ein Fest zum Gottesdienst. Wenn ihr euch beeilt, dann trefft ihr den. Und dann schwenkt der Bericht zu Samuel. Er ist der Seher. Und Gott hat ihm vorher, am Tag vorher gesagt, Samuel, morgen um diese Zeit kommt jemand aus dem Stamm Benjamin, und den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel. Er soll mein Volk retten aus der Unterdrückung durch die Philister. Ich habe die Schreie und Gebete meiner Leute gehört. Das hatte Samuel am Tag vorher gehört, okay, morgen wirst du den zukünftigen König treffen. Und dann sieht er Saul so auf sich zukommen, und dann spricht wieder Gott zu ihm und sagt, pass auf, Samuel, das ist der Mann da vorne, von dem ich dir gestern erzählt habe. Der soll der Fürst von Israel sein. Auch hier eine kleine Anmerkung dazu. Nicht jeder weiß ja, wie Gott redet. Wie soll denn Gott reden? Und es wird jetzt auch nicht ganz genau beschrieben, wie Samuel das empfunden hat, wie Samuel diese Stimme Gottes gehört hat. Aber ganz häufig ist das so, dass es eine innere Stimme ist, die manchmal sehr klar sein kann, manchmal sehr leise sein kann, die sich manchmal eher nach einem Gefühl anhört oder manchmal eher nach einem Gedanken anfühlt. Und ich glaube, dass das fast jeder, der ein Jünger Jesu ist, das erleben kann, wird, soll, darf. Es gibt aber auch Phasen, und das möchte ich auch mal eben als Randnotiz sagen, wo das nicht der Fall ist. Es gibt Phasen, wo wir verwirrt sind, wo wir in Panik sind, wo alles in uns durcheinander ist, wo wir krank sind oder auch psychisch krank sind, wo unsere Seele krank ist. Und dann glaube ich, ist es dann auch ganz häufig, dass Gott dann auch nicht uns noch sozusagen durch innere Stimmen noch hier so durcheinander bringt, sondern dann auch es voll gut ist und ein Segen ist, dass wir uns auf ganz viele Dinge, die so schwarz auf weiß wir haben, uns stellen können. Ja, und die beiden begegnen sich also. Saul spricht Samuel an und sagt, Entschuldigung, wissen Sie, wo hier das Haus des Sehers ist? Und Samuel sagt, ich bin der Seher. Aber pass auf, wir gehen jetzt erstmal da oben auf diese Anhöhe, da ist gleich ein Riesenfest und ein Gottesdienst und du bist mein Gast. Oder ihr seid meine Gäste. Und darüber hinaus, morgen du bist mein Gast und du kannst bei mir übernachten. Und morgen gebe ich dir auch Geleit und ich werde dir auch auf die Fragen deines Herzens Antwort geben. Und übrigens, die Eselinnen sind gefunden worden. Saul hat noch gar nichts von Eselinnen erzählt. Und er sagt dann zu ihm, und um die Eselin, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Sorge dich nicht darum. Ganz wörtlich könnte man auch übersetzen, richte dein Herz jetzt nicht auf die Eselin. Und das ist auch ein Punkt, den wir irgendwie immer wieder anlaufen. Wenn wir Gott in unseren Alltag einbeziehen, richtig, aber unser Herz nicht auf Sorgen auszurichten. Und das lässt sich total locker predigen. Das ist total cool, also das kann ich so ganz mit dem Brustton der Überzeugung hier sagen und das auch noch vielleicht so, ja, meine Stimme noch so ein bisschen schwülst sich so, um das nochmal so zu untermalen, wie wichtig das ist. Aber wenn man dann mal wirklich Probleme oder Sorgen hat, die einem eine schlaflose Nacht rauben, dann ist das mal eben, ja, richte dein Herz nicht auf die Sorgen, das ist eine ganz andere Nummer. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ja fast so, als wenn da wirklich, keine Ahnung, als wenn du wirklich Angst hast vor Situationen, es ein richtiges Problem gibt oder du nicht weißt, wie es weitergeht oder Probleme mit den Kindern sind oder jemand ganz ernsthaft krank ist. Das greift ja förmlich nach deinem Herz und hält es fest. Und dann denkst du ja, Wolfgang, ja, richte dein Herz nicht auf die Sorgen. Ja, das sagt sich so leicht. Und hier kann man ja sagen, ja gut, Samuel lädt ja quasi Saul ein, komm, wir gehen erstmal in den Gottesdienst, da oben hoch. Und jetzt ist nicht die Zeit, sich um die Esel Gedanken zu machen. Das ist auch schon mal toll, wenn man dann wenigstens so in so einer Phase sagt, okay, ich gehe mal in den Gottesdienst und dann habe ich mal eine kurze Gedankenpause, wo ich mal nicht über Esel nachdenke. Danach kann ich ja sofort wieder gucken, was mit Eseln ist, aber hier mache ich mal einen Break. Aber ich glaube, dass es auch darüber hinausgeht. Richte dein Herz nicht darauf. Und weil sich das so einfach sagen lässt, oder was kann uns denn dabei helfen? Oder warum kann man das so sagen? Warum kann das vielleicht auch lebbar sein, dass man sein Herz wirklich nicht danach ausrichtet? Und ich glaube, Samuel weiß das auch, dass das nicht so einfach ist. Und er sagt danach einen Satz, der ist total bemerkenswert. Samuel sagt zu Saul Folgendes. Quasi als Begründung dafür. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Und Saul so, hä? Was? Also ich bin Benjaminiter, wir sind somit der kleinste Stamm hier und meine Familie ist eigentlich auch eine der unbedeutendsten. Warum sagst du sowas? Keine Ahnung, ob Samuel das noch begründet hat, also von der Begründung lesen wir nichts. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem Haus deines Vaters? Und mich erinnert dieser Satz an einen Satz, den Jesus eigentlich fast genauso gesagt hat. Jesus versucht uns ja deutlich zu machen, wie Gott ist. Wie ist Gott? Und er macht das häufig an Beispielgeschichten fest. Und die bekannteste Beispielgeschichte ist ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und in diesem Gleichnis berichtet uns Jesus von einem Gespräch zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Es gibt ja nämlich mehrere Söhne. Und der Vater symbolisiert Gott und die Söhne symbolisieren dich und mich. Und er berichtet von dem Gespräch zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Und der ältere Sohn ist total sauer auf seinen Vater. Und er ist zornig und Gott und der Vater geht auf ihn zu und redet ihm zu. Aber der ältere Sohn sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Geld mit Huren vergeudet hat, da hast du direkt das gemästete Kalb geschlachtet. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist doch dein. Und hier, keine Ahnung, würde ich gerne einen total großen Punkt machen. Alles, was meines, ist dein. Ich glaube, dass das ein total großes Thema ist. Welches Bild wir von unserem Gott im Himmel haben. Welches Bild wir von unserem Vater im Himmel haben. Und vielleicht sagst du, ja, da habe ich schon viele Predigten drüber gehört, zu Recht. Weil es ist ein so entscheidender Punkt. Es ist so entscheidend. Der ältere Sohn, er sagt von sich selber, ob das mal stimmt, das sei mal dahingestellt, dass er nie ein Gebot Gottes, also nie das Gebot übertreten hätte. Ja, wer schafft das schon? Er ist irgendwie da, er schuftet, er dient und trotzdem hat er ein Bild von seinem Vater, letztendlich, dass er doch missgünstig ist, dass er kein gönnerhafter ist, Vater ist, dass er doch geizig ist, dass er ihn vernachlässigt, dass er nicht im Blick steht, dass er nicht alles hat. Und dieses Bild, das schleppt er durch sein Leben über Jahre. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview gesehen von jemandem, der auch das im Fernsehen auch gemacht hat. Und den kenne ich zufällig persönlich. Und er ist sogar ein bezahlter Christ. Ein bezahlter Christ, also ein Pastor, der sogar Bibelschule besucht hat. Und der sogar sich damit tagtäglich befasst hat. Der aber ein Bild von seinem Gott hat, was immer schwierig war. Was immer problematisch war. Er hat Gott immer doch eigentlich als großen Kritiker erlebt. Gott, der große Kritiker, der jeden Fehler sieht, der jedes kleinste Abweichen kritisiert, der hart ist, der ja nicht gnädig ist. Und diese Gedanken über Gott haben ihn krank gemacht. Und er sagte, dass der schlimmste Bibelvers für ihn, der ihn fast wahnsinnig gemacht hat, war: von allen Seiten umgibst du mich. Ein Bibelvers, wo eigentlich Tausende von Leuten eher denken, das heißt, dass Gott uns schützen will, dass Gott in unserer Nähe ist, dass er sich interessiert, dass er uns umgibt, dass er fürsorglich ist. Und für ihn heißt es, diesem Kritiker, es ist die totale Überwachung. Die totale Überwachung, einer, der alles mitbekommt, der jeden Schritt von mir kontrolliert. Von allen Seiten umgibt er mich. Ich kann mich nicht vor ihm verstecken. Die meisten sagen das nie so klar wie hier der ältere Sohn. Er hat ja vielleicht auch Jahre gebraucht, um das mal so krass zu sagen. Und auch dieser Typ, den ich kenne, der hat das auch lange gebraucht, um das mal Gott zu sagen. Und er ist davon losgekommen, durch einen sehr schmerzhaften Prozess. Aber ich glaube, dass alles, dass es stimmt, dass Gott, das Bild, was wir von Gott haben, das ist jetzt auch ein Thema, schon fast ein Lebensthema. Aber alles, was wertvoll ist, will Gott dir geben. Und ich glaube, dass das auch gar nicht so super schwer ist. Ich glaube, dass dadurch, dass wenn wir Jesus annehmen als unseren Herrn und Retter, dass wir dadurch die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Dass wir Vergebung haben, dass wir Kinder von einem tollen, liebevollen Papa sind, dass wir den Himmel haben, dass wir Gottes Ja zu uns haben, dass alles, was wertvoll ist, dass es uns gehört. Alles, was wertvoll ist, gehört dir und dem ganzen Haus deines Vaters. Und das ist einfach ein Da drin ist so viel, da drin ist so viel. Und ich glaube, dass manchmal, auch wenn wir Bibelabschnitte lesen, ja, auch wenn Leute einen Konflikt haben und den klären wollen, und manche, auch gerade wenn die Beziehung nicht klar ist, und dann versuchen Leute, den Konflikt per SMS oder per Mail zu klären, dann hat man einen Text, aber man hat keinen Klang der Stimme, keine Lautstärke, keine Geschwindigkeit der Stimme oder keine Mimik, keine Gestik, und die überlegt man sich dann selber. Man liest sich das durch, und denkt, derjenige hat das vielleicht mit einer ärgerlichen Stimme geschrieben. Und deswegen so Konflikte per E-Mail zu klären, geht, außer das ist jetzt irgendwie ein wirklich sachlicher Konflikt, aber welcher Konflikt ist schon so 100% sachlich, führt das häufig, dass das hinterher noch verzwickter ist und man den E-Mail-Verkehr erstmal klären muss, wie denn wer was gemeint hat. Und manchmal ist es auch so, wenn wir Bibel lesen, dann geben wir Gott irgendwie eine Stimme und einen ärgerlichen Ton und einen zornigen Ton und einen genervten Ton. Und ja klar, Gott ist auch mal genervt und auch mal ärgerlich und mal zornig, ja. Und das ist, glaube ich, halt auch der Grund, dass auch so ein Satz wie von allen Seiten umgibt er mich, dass man daraus einen geistlichen oder seelischen Horrortrip machen kann. Und das ist falsch. Alles, was wertvoll ist, gibt uns, ja, gehört mir. Und ich möchte gerne, der Stevie kann schon mal mit nach vorne kommen, gerne mit einer Geschichte beenden. Und diese Geschichte, ich habe vor einiger Zeit bei so einer Aktion mitgemacht in Nordirland. Und da ging es darum, dass wir durch die Stadt gezogen sind zu zweit und haben Leute gefragt, Entschuldigung, darf ich dir mal eine Frage stellen? Und die meisten Leute sagen ja, außer sie sind jetzt total in Eile, dass sie sagen, oh ja klar, kannst du mir eine Frage stellen. Und dann, wir waren dann unterwegs und sind an so einer belebten Stadt, an so einer Uferpromenade, an so einer Hafenpromenade entlang gegangen. Und da war ein Volksfest und da war so eine Kirmes und da war richtig was los. Und da waren so verschiedene Karussells, schräg auf meiner rechten Seite war so der Hellraiser und also richtig was los. Und da habe ich so ein Paar getroffen und ich habe sie gefragt, Entschuldigung, dürfte ich euch mal eine Frage stellen? Und die so, ja klar. Es ist aber eine komische Frage, vielleicht auch eine ungewöhnliche Frage. Wenn Gott euch beiden heute bei einer Sache helfen könnte, bei einem Problem, was ihr habt, was wäre das? Um welche Sache würdet ihr Gott bitten oder wonach würdet ihr ihn fragen? Und die so, ja, ich meine, ist natürlich auch erstmal so, wenn du gerade auch am Hellraiser warst und dann kommt so eine Frage, natürlich auch so ein bisschen, muss man erstmal überlegen. Die so, keine Ahnung, nee, nix. Ich so, aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du wirklich den Gott fragen könntest, dass er dir irgendwo bei hilft, du hättest nichts, also was, warum du ihn bitten könntest? Ja, vielleicht, dass das Wetter ein bisschen, dass es nicht mehr so häufig hier regnet. Ich so, also, finde ich ja toll, also, bei euch das Leben so super, dass, also, finde ich ja toll, dass, ihr seid total glücklich, also, das einzige Problem ist, dass es hier so viel regnet. Ja. Ich so, okay, dürfte ich dafür beten? Und die beiden, ja. Und dann habe ich Gott dafür gedankt, dass es hier zwei Leute zu treffen, deren Leben so geil funktioniert, die so gut drauf sind, die so viel Freude haben, dass sie gar keine Probleme haben. Halleluja, ich freue mich um jeden, der kein Problem hat. Und der Kirche sollte auch der Ort sein, wo du Probleme abgeben kannst und nicht noch zusätzliche Probleme bekommst. Halleluja. Und dann habe ich noch gesagt, Gott, ich glaube jetzt nicht, dass du das Wetter grundsätzlich in Nordirland wegen den beiden jetzt hier ändern wirst. Courtney und Lay hießen sie. Aber bitte mach doch, dass sie ihre Freude und ihren Frieden und ihre positive Energie, dass sie das auch bei schlechtem Wetter behalten können. Und also bei uns, ich kenne das selber auch hier bei uns, einige Leute, die haben, wenn es Herbst wird und Winter wird, haben die echt zu kämpfen mit der Dunkelheit und mit dem schlechten Wetter. Und dann ist plötzlich auch jeglicher Optimismus verflogen. Und dann haben wir ihnen eine dritte Frage gestellt. Was denkt ihr denn, was wäre das allergrößte Wunder, was Gott überhaupt tun könnte? Das allergrößte für euch. Und die meinten ja wieder, keine Ahnung. Und wir haben ihnen gesagt, ich glaube, das größte Wunder, was Gott für dich tun könnte, ist, dass ihr beiden ewig leben könntet. Ohne krank zu werden, ohne traurig zu werden, ohne seelisch kaputt zu sein, ohne jegliche Umweltverschmutzung und Seelenverschmutzung, glücklich ewig leben könntet. Das wäre das allergrößte Wunder, oder? Und die so, ja. Und ich so, ja, ich glaube, das will Gott heute für euch tun. Und wir haben ja ihnen so einen Bibelvers genannt, und ein Bild gezeigt, das ist das Bild, man kann es jetzt nicht ganz so gut sehen, es zeigt, soll Jesus zeigen, der vor einer Tür steht und anklopft. Und das ist ein Künstler, der den Bibelvers aus der Offenbarung 3, Vers 20 so versucht hat, bildlich darzustellen. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Herzens und klopfe an und wer aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und wir haben gesagt, ich glaube, dass das heute der Fall ist. Jesus steht vor der Tür deines Herzens. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist aufmachen und ihn reinlassen. Und wenn man das, so, das Bild so näher sich anguckt, dann sieht man, okay, die ist da überhaupt eine Tür? Das sieht ja gar nicht nach einer Tür aus. Ja, die Tür ist, die sieht so aus, als wenn sie, keine Ahnung, ob sie jemals geöffnet wurde. oder wenn dann schon seit jahrelang nicht mehr. Sie ist so zugewuchert, es ist zugewachsen. Man kann kaum noch erkennen, dass es eine Tür ist. Und es fehlt auch eine Klinke. Und der Maler sagte, nee, es fehlt keine Klinke. Die Klinke ist nur auf der Innenseite. Die Klinke ist in der Innenseite. Und Jesus steht nicht vor der Tür deines Herzens. Und wenn ich sie eintrete, dann komme ich rein. Sondern wenn du öffnest. Aber wenn er reinkommt, ja, dann wird er mit uns das Mahl halten und mit uns Gemeinschaft haben und all das bringen und uns all das geben, was wirklich wertvoll ist. Nebenbei bemerkt, dieses Paar fing dann plötzlich, also die Frau fing tierisch an zu weinen. Und sagte, ich glaube doch gar nicht an Gott. Und ich so, warum denn nicht? Und sie so, ja, es sind so schlimme Dinge in meiner Familie. So viel Krankheit gerade. Und der Freund nahm so seine Freundin so den Arm und tröstete sie. Und eben noch das Paar, was sozusagen gar keine Probleme hat, wo alles super läuft. Und ich mich schon freute, endlich mal jemanden zu treffen, wo alles super ist. Und da war gar nichts in Ordnung. Und die war so am Weinen. Und wir haben gefragt, dürfen wir denn trotzdem noch für dich beten, auch wenn du jetzt gerade nicht an Gott glauben kannst? Und sie sagt, ja, gerne. Und wir hatten einen total heiligen Moment auf der Kirmes am Hellraiser. Und vielleicht symbolisiert das auch so ein bisschen das, was ich heute gepredigt habe. Ich glaube, dass wir Gott in unseren Alltag einbeziehen können. Gibt es was Gott heute dir, wo Gott heute dir, er dir heute helfen könnte? Aber auch das, ja, dass wir Gott in unser Herz reinlassen. Und dass er uns alles geben will. Und alles, was wirklich wertvoll ist, geben wird. Ja, es war auf jeden Fall echt ein heiliger Moment für Courtney und Leigh. Und wir standen noch lange beisammen und es war echt schön. Wir werden jetzt noch ein bisschen Lobpreis machen. Und das ist auch ein Punkt, wo du vielleicht auch zum ersten Mal sagst, ja Gott, ich keine Ahnung, wie man eine Herzenstür aufmacht, aber ich... Dann sag einfach schon mal still, Jesus, ich will jetzt meine Herzenstür aufmachen. Ich will irgendwie dazugehören. Ich will, dass du reinkommst in mein Herz. Ich will, dass du bei mir bist. Und dann kann das jetzt auch ein heiliger Moment sein.